ARD.
Ich mag den Wind nicht. Er macht mich nervös.
Auf längere Zeit mag kein Mensch den Wind. Selbst die Tiere macht er nervös. Weiter oben im Tal pflanzt man jetzt Bäume aus Australien an, als Windbrecher. Eukalyptus. Das heißt, die wachsen in einem Jahr um 10 Fuß.
Eine gute Idee. Aber was ich vor allem brauche, ist Wasser. Und dieser Wind könnte es hochpumpen. Mit einer Bewässerung könnte ich es mit Bohnen probieren.
Windmühlen sind eine kostspielige Sache. Aber ich kann Ihnen günstig welche bauen. Das Wasser finde ich mit meinem Zauberstab hier.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 6.
Sam griff einen gabelförmig auslaufenden Stock mit beiden Händen bei den Zinken und ging, die Arme vor sich hingestreckt und die Stabspitze nach oben gekehrt, langsam im Zickzack dahin. Adam sah, wie der Stock erst zitterte, dann zuckte, als wenn ein unsichtbarer Fisch an der Angelschnur zerrte. Sam ging weiter, bis auf einmal die Spitze des Stabs gegen den Widerstand seiner Arme heftig nach unten gezogen wurde.
Hier kann ich Wasser finden und nicht mal sehr tief. Oh, der Zug war heftig. Viel Wasser.
Etwa 300 Meter weiter wurde ihm der Stab fast aus den Händen gerissen.
Hier ist ein ganzes Weltmeer von Wasser. Unter Ihrem Land muss viel Wasser vom Gebirge abfließen. Sie verstehen sich darauf, Land auszusuchen, Mr. Trask.
Ich danke Ihnen. Machen wir uns auf den Heimweg. Sehen Sie, Mr. Hamilton...
Samuel, sagt sich leichter.
Samuel, ich habe im Sinn, aus meinem Gut einen Garten zu machen. Denken Sie daran, dass ich Adam heiße. Bisher hatte ich keinen Garten Eden, geschweige denn, dass ich aus einem vertrieben worden wäre.
Ja, das ist die schönste Begründung, die ich je für die Anlegung eines Gartens gehört habe. Und wo soll der Obstgarten hinkommen?
Na, ich werde keine Apfelbäume anpflanzen. Das hieße Unheil heraufzubeschwören.
Apropos, was sagt Eva dazu? Sie hat doch ein Wörtchen mitzureden. Eva gelüstet es nach Äpfeln.
Diese nicht. Diese Eva wird jubeln über mein Vorhaben.
Oh.
Ja, ich glaube, niemand weiß, wie gut sie ist.
Da haben Sie das größte Himmelsgeschenk.
Oh ja, Himmelsgeschenk. Mein Leben war farblos. Im Vergleich zu dem anderer Menschen war es nicht schlimm. Aber es war einfach nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das erzähle, Samuel.
Vielleicht, weil ich gern zuhöre.
Meine Mutter starb früh. Ich kann mich nicht an sie erinnern. Meine Stiefmutter war eine gute Person, aber verschüchtert und krank. Mein Vater, ein strenger, gescheiter Mann, vielleicht sogar ein bedeutender Mann.
Sie vermochten ihn nicht zu lieben?
Ich hatte ihm gegenüber das Gefühl, das man in der Kirche hat. Nicht wenig Furcht war dabei.
Es gibt Männer, die das brauchen. Ich habe immer das Gegenteil gebraucht, Liza sagt, das ist mein schwacher Punkt.
Mein Vater steckte mich in die Armee. Da war ich im Westen, musste gegen die Indianer kämpfen. War kein guter Soldat. Konnte keine Begründung dafür finden, Männer und Frauen totzuschlagen. Dieses entsetzliche Bild zu Haufen geschichteter Leichen. Ich schütte Ihnen mein Herz aus, Samuel. Als ich aus dem Heer entlassen wurde, war es mir, als schleppe ich mich voll Schlamm aus einem Sumpf heraus. Ich war dann lange auf Wanderschaft, bevor ich nach Hause ging. An einen Ort, der in der Erinnerung mir aber nicht am Herzen lag.
Und Ihr Vater?
Der war gestorben. Das Vaterhaus war ein Ort, wo man herumhockt und herumwerkelt und auf den Tod wartet. Wie man etwa auf ein grässliches Picknick wartet.
Allein?
Nein, ich habe einen Bruder.
Ah, wo ist er? Wartet er auf das Picknick?
Ja, eben. Dann kam Kathy. Es ging etwas wie ein Licht von ihr aus. Und alles bekam Farbe. Die Welt tat sich auf. Die Menschen waren gut und schön. Und ich hatte keine Angst mehr.
Ich kenne das. Das ist eine alte Bekanntschaft von mir. Das stirbt nie. Doch manchmal weicht es. Oder man selbst weicht ihm aus. Ja. Eine alte Bekanntschaft. Augen, Nase, Mund und Haar.
Und all das ging aus von einem kranken kleinen Mädchen.
Nicht von Ihnen?
Nein. Sonst wäre es ja schon früher gekommen. Kathy hat es gebracht. Es ging von ihr aus. Es lebt durch sie. Und irgendwie muss ich das, was ich an Wertvollem empfangen habe, vergelten. Ich will einen Garten schaffen. So schön, so herrlich, dass er ihr eine angemessene Stätte bietet, darin zu leben. Eine würdige Stätte für ihr Licht, darüber zu leuchten. Verstehen Sie?
Ich habe die Pflicht. Ich sehe klar vor mir, was ich zu tun habe, wenn ich überhaupt so etwas wie ein Mensch bin und Ihnen etwas wie ein Freund sein will.
Was soll das heißen?
Es ist meine Pflicht, das Ding, das Sie da haben, zu packen, ihm einen Tritt in die Fresse zu geben, es dann so dick mit Dreck zu beschmieren, dass sein gefährliches Licht ein für allemal ausgelöscht wird. Ich sollte es Ihnen vollgeschissen vor die Nase halten. Sie warnen, auffordern, genauer hinzuschauen, wie schmutzig, gefährlich, hässlich es in Wahrheit ist. Ich sollte Ihnen Othellos Taschentuch geben. Ihnen den verwirrten Kopf zurechtsetzen. Ihnen beweisen, dass der Trieb grau ist wie Blei und verfault wie eine tote Kuh. Wenn ich wahrhaft meine Pflicht täte, könnte ich Ihnen Ihr altes, schlechtes Leben wiedergeben und Sie bei dem Wiedereintritt in die muffige Mitgliedschaft der Loge willkommen heißen.
Reden Sie im Scherz? Vielleicht hätte ich Ihnen nicht erzählen sollen.
Ich selbst hatte einst in Irland einen solchen Freund. Aber ich bin ein falscher Freund. Ich werde Ihre Brunnen bohren. Und wenn ich meinen Bohrer bis in die Mitte der Erdkugel treiben müsste, behalten Sie Ihr schönes Ding und seien Sie stolz darauf.
Da ist sie. Vorm Haus sitzt sie.
Kathy! Er sagt, es ist Wasser da. Massenhaft.
Selbst aus dieser Entfernung sieht sie wunderschön aus.
Es war ein heißer Tag. Darum hatte Lee einen Tisch unter dem Eichbaum aufgestellt. Die Sonne näherte sich im Westen bereits den Bergen. Samuel fühlte, wie sich seiner eine Gespanntheit bemächtigte, gleich der Empfindung, die er in dem Augenblick hatte, bevor die Wasserroute abwärts gezogen wurde. Eine Wahrnehmung von etwas Fremdartigem, Angespanntem. Er blickte hinüber zu Adam, der hingerissen seine Frau anschaute. Kathy blickte beim Zerteilen eines kleinen Stückchens Lammbraten auf ihren Teller. Sie schob das Fleisch zwischen ihre scharfen kleinen Zähne.
Sie kaut es mit den Vorderzähnen.
Jetzt sah sie auf. Der Blick ihrer Augen war völlig teilnahmslos. Samuel überlief eine Gänsehaut.
Es ist Ihnen doch nicht kalt, Samuel?
Nein, Adam, keine Sorge. Nur ein kurzes Frösteln. Gefällt Ihnen unser Tal, Mrs. Trask?
Wie? Ach, ja.
Verzeihen Sie die Frage, Ma'am, aber wann ist es denn soweit?
In etwa 6 Wochen. Meine Frau ist eine von den Musterfrauen, die nicht viel sprechen.
Manchmal sagt ein Schweigen am allermeisten.
Samuel bemerkte, wie ihr Blick hochsprang und wieder hinabsank. Es schien ihm auch, als ob die Narbe auf der Stirn dunkler würde.
Etwas Ich finde es nicht. Etwas stimmt nicht.
Ma'am, bitte entschuldigen Sie mich. Ich muss aufbrechen. Es ist noch ein langer Ritt. Besten Dank für Ihre Gastfreundschaft.
Gute Nacht.
Ich begleite Sie noch zu Ihrem Pferd.
Nein, bleiben Sie bitte bei Ihrer Frau. Sie haben noch nicht fertig gegessen. Gute Nacht. Gute Nacht, Ma'am.
Warum bringt Lee keine Kerzen? Wo bleibt er nur?
Adam, ich hatte keine Lust, hierher zu kommen. Ich bleibe nicht hier. Sobald ich dazu imstande bin, gehe ich von hier weg.
Unsinn. Du bist wie ein Kind, das zum ersten Mal von zu Hause fort ist. Als ich zur Armee ging, dachte ich auch erst, ich müsste vor Heimweh sterben. Das geht vorüber. Wir kommen alle darüber weg. Also red nicht so dummes Zeug.
Es ist kein dummes Zeug.
Sprechen wir nicht mehr davon, Liebling. Alles wird sich ändern, wenn erst einmal das Kind da ist. Du wirst sehen. Du wirst schon sehen.
Die Nacht war so von Mondlicht überflutet, dass die Berge wie eine weiße, staubige Mondlandschaft wirkten. Boden und Bäume waren mondtrocken, alles ringsum stumm, windstill. Erstorben. Die Schatten waren schwarz, ohne Schattierung, und die freien Stellen weiß, ohne Färbung. Hier und da nahm Samuel ein geheimnisvolles Regen wahr. Rotwild äste im klaren Mondlicht. Wilde Kaninchen und Feldmäuse und alles andere Kleingetier schlich und hopste, kroch und erstarrte plötzlich wieder, wenn Ohr oder Nase Gefahr argwöhnte. Die Hufschläge seines Kleppers brachten das Nachtgelichter kurz zum Schweigen, bis der Reiter vorüber war. Über dem Magen machte sich bei Sam ein Schmerz geltend, ein Angstgefühl, wie die Ahnung von etwas Schlimmem.
Welsh Rats. Wildschmerz. Wieso? Was stimmt nicht? Der Garten Eden. Adam. Es ist sie. Was ist es mit ihr? Ihre Augen. Sie sind kalt. Leer. Keine Menschenaugen. Erinnern mich. Es ist Jahrmarkt. Ich bin noch klein, muss den Arm hoch hinaufstrecken, um die Hand meines Vaters zu fassen. Kasperletheater. Verkaufsbuden. Wir werden von einem Menschenstrom vorwärts gestoßen, weitergeschwemmt. Der Vater kämpft gegen die Flutwelle an, aber die reißt uns weiter, immer näher zu etwas hin. Da ist eine hohe Plattform, darauf ein Gerüst. Es ist ein Galgen. Ich muss den Kopf in den Nacken legen. Der goldhaarige Mann da oben scheint keine Arme zu haben. Er lässt den Blick über die Menge schweifen. Jetzt sieht er herunter. Er sieht mir direkt in die Augen. Das ist es. Dieses Bild. Die Augen des goldenen Mannes. Diese Augen hatten keine Tiefe. Sie waren nicht wie die Augen anderer Menschen. Es waren überhaupt keine Menschenaugen. Gibt es das denn? Den bösen Blick.
I saw a man and his eyes were blue under the gallows tree. They were wet with the dew of vacant pools. Under the gallows.
mit einer süßen, ihr Kind austragenden Mutter zu tun. Das schäm dich was, Samuel.
Um wie viel Uhr bist du nach Hause gekommen?
Es war ziemlich spät, muss bald 11 gewesen sein. Ich wollte dich nicht wecken.
Ich bin nicht aufgewacht. Vielleicht hältst du es für gesundheitsfördernd, dich die ganze Nacht herumzutreiben. Aber der Herrgott wird da schon vorkehren, was er für richtig hält.
Es war allbekannt, dass Liza Hamilton und der Herrgott in fast jeder Hinsicht übereinstimmende Anschauungen hegten. In Lizas kleinem runden Kopf steckten kleine runde Überzeugungen drin. Sie hatte eine Stupsnase und ein festes, leicht fliehendes Kinn. Die Haare trug sie immer straff zurückgekämmt und im Nacken zu einem festen Knoten gesteckt. Wir Enkelkinder hatten Angst vor ihr, weil sie keine Schwäche kannte. Tapfer und klaglos litt sie zeitlebens, fest überzeugt, dass nach dem Willen Gottes jeder Mensch ein solches Leben zu führen habe. Der Lohn, meinte sie, stelle sich später schon ein.
Was ist er für ein Mann, dieser Adam Tresk?
Nur die beiden Söhne Tom und Joe lebten noch auf der Farm. Tom, ein kräftiger, rotwangiger Bursche, bekam eben einen heißen, knusprigen Pancake auf seinen Teller.
Er ist ein anständiger Mann, neigt allerdings zum Träumen.
Man höre bloß, wie ein Esel den anderen Langohr nennt.
Aber immerhin hat Mr. Trask sehr praktische Träume. Und die runden Dollars auch, um sie Gestalt annehmen zu lassen.
Und wie ist seine Frau?
Sehr jung, sehr hübsch, spricht kaum. Sie bekommt bald ihr erstes Kind.
Das weiß ich schon. Wie ist ihr Mädchenname?
Das weiß ich nicht.
Wo stammt sie her?
Das weiß ich nicht.
Was hast du denn überhaupt erfahren? Wie war sie gekleidet?
Sehr hübsch. Ein blaues Kleid und ein Jäckchen drüber. Rosa, aber schmal in der Taille.
Für sowas hast du ein Auge. Und was tut sie?
Was sie tut? Nun, sie sitzt in einem Sessel. Ihre Zeit ist nah.
Die Hände. Was tut sie mit ihren Händen?
Nichts. Sie hat ja kleine Hände.
Ich weiß nicht, ob es angebracht ist, dass du darüber gehst. Reichtum und Müßiggang, das sind des Teufelswerkzeuge. Und du bist nicht gar so widerstandsfähig.
Bloß wegen des Reichtums gehe ich doch dorthin. Ich soll ihm 4 oder 5 Brunnen bohren. Eventuell auch Windmühlen und Silos bauen.
Na, wird er dich auch bezahlen? Mit alledem, was dir schon versprochen worden ist, könnten wir eine Farm im Tal kaufen.
Adam Tresk wird bezahlen. Er ist gut gestellt. Denk doch, Mutter, das ist Arbeit für den ganzen Winter. Ich werde Tom und Joe zur Hilfe brauchen. Was, Tom?
Ja, gerne, Vater.
Wir werden etwas auf die Seite legen können.
Als ich äußerte, Kathy sei ein Monster gewesen, hielt ich das für zutreffend. Nun kommen mir aber Zweifel, ob es richtig ist. Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir, da wir nicht wissen, was sie eigentlich wollte, niemals erfahren werden, ob sie es erreicht hat oder nicht. Wenn sie etwa nicht etwas nachgerannt, sondern vor etwas davongerannt ist, so können wir nicht wissen, ob sie ihm entkommen ist. Es sagt sich leicht, sie sei böse gewesen. Hat aber wenig Sinn, wenn wir nicht wissen, warum. In meinem Kopf habe ich mir das Bild von Kathy ausgemalt, wie sie auf einem Gut lebend, das sie nicht mochte, bei einem Mann, den sie nicht liebte, dasaß und abwartete. Unter der Eiche, in ihrem Sessel, die Hände in Liebe und zum Schutz füreinander gefaltet. Sie wurde sehr dick, abnormal dick, selbst für eine Zeit, die sich großer Kinder rühmte. Sie sprach sehr wenig. Ihre Augen waren immer abwesend. Es war, als wenn sie sich davongemacht und eine atmende Puppe hinterlassen habe, um ihre Abwesenheit zu verheimlichen. Um Kathy herum entfaltete sich rege Tätigkeit. Glückselig ging Adam an die Planung und Verwirklichung seines Garten-Eden. Samuel und seine Söhne erbohrten eine Quelle in 40 Fuß Tiefe und machten sich bereits an ein zweites Loch. Adam summte herum wie eine aufgeregte Biene, die vor einer Überfülle von Blüten nicht aus noch ein weiß. Es war eine schöne Zeit für Adam, seine schönste. Er war der König in seinem weiträumigen Reich.
Sieh mal, Tom, was meinst du wohl, was das ist?
Sieht aus wie Metall. Hm. Meinst du, wir haben eine vergrabene Lokomotive angebohrt?
In 30 Fuß Tiefe?
Komm, Micha Adam, sage, komme! Michi, Kathi, schlimm! Schnell, komme! Michi, schleien! Gleiche!
Seit wann?
Schlimm, ungefähr Flüchtigkeit!
Immer mit der Ruhe, Lee!
Komm!
Was macht Adam?
Micha Adam verlügt, weint, lacht, schleit, kotzt!
Natürlich, die Väter heutzutage. Sag mal, wie steht's mit der Mutter?
Es wäre mir lieber, wenn sie sich selbst ein Bild
macht. Ah, komm schon, Lee.
Seit ich hier bin, muss ich an gewisse chinesische Märchen denken. Wir haben eine hochentwickelte Dämonologie, müssen Sie wissen.
Du meinst, sie ist ein Dämon?
Ach, nein. Ich hoffe, dass ich über solche Albernheiten hinaus bin. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist etwas Befremdliches in dem Haus. Mag sein, dass es das ist, was mich an Dämonen denken ließ.
Erzähl mir, was vorgefallen ist heute früh. Was hat dich so aus der Ruhe gebracht? Das erspart vielleicht Zeit. Was tat sie?
Das hier ist mir neu. Ist anders.
Inwiefern?
Es ist... Ich werde Ihnen den einzigen Gedanken sagen, der sich mir aufdrängt. Was da vor sich geht, sieht mehr nach einem erbitterten, mörderischen Kampf aus, als nach einer Geburt.
Warum sitzen Sie denn im Dunkeln, Adam?
Im Schlafzimmer waren nicht nur die Rouleaus heruntergelassen, es waren auch Decken mit Nägeln befestigt über die Fenster gehängt. Kathy lag in dem großen Himmelbett. Daneben saß Adam, den Kopf in das Deckbett eingewühlt. Er hob jetzt den Kopf und blickte mit blindem Blick nach der Tür.
Aber sie will kein Licht. Es tut ihren Augen weh.
Ich brauche es hier hell. Sie kann die Augen zumachen.
Lassen Sie das. Sie tun ihr weh.
Jetzt hören Sie mir mal zu, Adam. Ich weiß, wie Ihnen zumute ist. Ich habe versprochen, dass ich mich der Sache hier annehmen werde. Aber Sie verlassen jetzt augenblicklich das Zimmer. Verstanden? Sonst gehe ich... Ihr Mann ist ganz außer sich. Er liebt Sie.
Diese Augen.
Es war Hass in ihren Augen. Unnachgiebiger, mörderischer Hass.
Es wird bald vorbei sein, liebes Kind. Ist das Wasser schon durchgebrochen? Ich tue das hier nur aus Freundschaft, nicht aus Vergnügen, junge Frau. Ich weiß nicht, woran es bei Ihnen hapert, will es auch gar nicht so genau wissen, aber ich kann Ihnen vielleicht Schmerzen ersparen. Ich frage Sie jetzt nur noch ein einziges Mal. Wenn Sie keine Antwort geben und mich weiter nur mit dieser fauchenden Miene ansehen, dann gehe ich. Und Sie können sich hier alleine herumwälzen.
Es ist am frühen Morgen durchgebrochen.
Dieser Umschwung, wie wenn man eine neue Scheibe in eine Laterna Magica schiebt.
So ist es gut. Haben Sie starke Wehen gehabt?
Ja.
In welchen Abständen?
Das weiß ich nicht.
Es wird schon alles gut werden mit Ihnen.
Plötzlich wurden ihre Augen glasig. Ihr Rücken krümmte sich wie eine Sprungfeder und das Blut schoss ihr in die Wangen. Sam erwartete einen Schrei, doch es kam kein Schrei. Nach einigen Sekunden entspannte sich der Körper wieder.
Wieder dieser Hass in den Augen.
Wieder setzten die Wehen ein. Kathy warf den Kopf auf dem Kissen hin und her.
Alles gut, Herzchen. Ich glaube, es wird nicht lange dauern, dann ist das Kindchen da.
Sam legte ihr die Hand auf die Stirn, wo die Narbe dunkelrot flammte.
Wie sind Sie denn zu dieser Kopfwunde gekommen?
Da zuckte ihr Kopf hoch. Die scharfen Zähne schlugen sich oben in seinen Handrücken und unten dicht beim kleinen Finger in den Handteller. Er schrie vor Schmerz auf und suchte, die Hand zurückzureißen, aber ihre Kiefer pressten sich zusammen und ihr Kopf drehte und wand sich. Wie ein Terrier ein Stück Zeug bearbeitet, so fetzte sie die Hand hin und her. Dabei kam ein knirschendes Fauchen zwischen ihren zusammengebissenen Zähnen hervor. Samuel schlug ihr ins Gesicht, aber das nützte nichts. Dann verfuhr er mechanisch so, wie er sich gegen einen ihn anfallenden Hund gewehrt hätte. Er packte sie mit der linken Hand bei der Gurgel und schnürte ihr die Luft ab, so lange, bis er endlich die Hand frei bekommen konnte. Er trat vom Bett zurück, betrachtete die tiefe, blutende Wunde, warf einen angstvollen Blick auf die Frau im Bett. Doch deren Gesicht war jetzt wieder ruhig.
Ich bitte um Verzeihung. Das war der furchtbare Schmerz.
Das habe ich schon einmal erlebt. Er war allerdings eine Collie-Hündin.
Da ist er wieder. Dieser Blick. Der Hass.
Haben Sie Whisky da? Menschen sind giftiger als Schlangen.
Ja, in der Kommode. Zweite Schublade.
Ja, die wird so bald nicht wieder gut.
Sam desinfizierte die Hand und massierte sie gegen den Schmerz. Übelkeit und Schwindel stiegen in ihm auf. Rasch trank er einen Schluck Whisky, um wieder zur Ruhe und Kraft zu kommen. Die Geburt ging rasend schnell vonstatten. Das Kind platzte heraus wie Samen aus der Kapsel. Sam war kaum so schnell hinterhergekommen.
Ja, ein Junge. Sie haben einen Jungen bekommen. Lee, wasch es mit warmem Wasser ab. Adam, ganz ruhig. Nicht umfallen. Gehen Sie und machen Sie mir eine Tasse Kaffee, ja?
Ja, Tee. Ja, eine Tasse Tee.
Lee, pass auf, das ist keine Zugleich. Gott, ich wollte leiser wäre da. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Ich muss sie jetzt sauber machen. Ist gleich alles vorbei. Die Nachgeburt braucht immer ein bisschen Zeit. Großer Gott im Himmel! Da ist ja noch eins. Lee!
Sam hatte sich beeilt, die Wöchnerin zu waschen, die Bettwäsche zu wechseln. Die Hand begann bereits steif zu werden.
Sie haben zwei schöne Söhne bekommen. Sie gleichen sich aber nicht. Jedes Kind lag in seiner eigenen Blase. Ich zeige sie Ihnen.
Nein.
Aber Herzchen, wollen Sie denn nicht Ihre Babys sehen?
Nein, ich will sie nicht haben.
Oh, sie sind jetzt nur müde. Das wird sich schon noch ändern.
Ich will sie nicht haben. Ich möchte nur haben, dass Sie die Vorhänge schließen und gehen.
Sie sind mir zuwider.
Schicken Sie mir Adam.
Warum hat sie das getan?
Ich weiß nicht. Eine sonderbare Person.
Lassen Sie mich die Wunde behandeln. Sie könnten sonst einen Arm verlieren.
Mach, was du für richtig hältst, Lee. Es schnürt mir das Herz zu. Ich habe solche Angst. Ich wollte, ich wäre ein Kind, das ich weinen könnte. Ich bin zu alt, um mich derart zu fürchten.
Ich glaube, ich gehe hier weg.
Ich merke deiner Stimme an, dass du das gleiche Gefühl hast wie ich. Ich höre Flügelschlag über diesem Haus. Ich spüre das Kommen eines Verhängnisses.
Ich auch.
Das dachte ich mir. Umso schlimmer.
Ich will meine Frau haben. Keine Träume, keine Gespenster. Keine Verrücktheiten mehr. Ich will Liza hier haben. Bitte hol sie her, Lee.
Mach die Tür zu. Ich will kein Licht.
Ich möchte bei dir bleiben.
Ich will dich nicht hier haben.
Ich bleibe.
Dann bleib. Aber sei still. Schließ die Tür und mach die Lampe aus.
Liza Hamilton traf morgens gegen 4 Uhr ein. Als erstes gab sie ihrem Mann den Marschbefehl, unverzüglich nach King City zu reiten.
Und hol diesen Taugenichts von Doktor aus dem Bett. Der muss sofort deine Hand behandeln. Dann ab mit dir nach Hause. Tom wird sich um dich kümmern.
Liza säuberte das Treskshire Haus von oben bis unten. Sie blieb dort eine Woche.
Und, wie geht's den beiden Kleinen?
Ja, sie nehmen zu.
Und Adam?
Der Herr gibt den kuriosesten Menschen Geld in die Hand. Vermutlich darum, weil sie sonst verhungern würden.
Was macht Mrs. Trask?
Er verhält sich ruhig. Das Schmachtpüppchen, ganz gefügig. Es ist etwas Merkwürdiges. Ich kann eigentlich keinen Fehler an ihr finden, außer vielleicht eine Spur von Faulheit. Aber trotzdem mag ich sie nicht. Aber vielleicht liegt das an der Narbe. Wo hat sie die denn her?
Weiß ich nicht.
Ich werde dir was sagen. Ohne Wissen und Willen hat die ihren Mann glattweg verhext. Der wankt halb verrückt herum wie eine kranke Ente. Ich glaube, er hat die Zwillinge noch nicht einmal richtig angeschaut.
Und wer kümmert sich dann um sie?
Du wirst es nicht glauben, Samuel. Du kennst doch diesen Chinesen mit diesem Zopf und diesem blödsinnigen Kauderwelsch. Der passt auf sie auf und versorgt sie. Der befolgt alles, was ich ihm eingebläut habe.
Eine Woche lang ruhte sich Kathy aus und sammelte Kräfte. Am Samstag der 2. Oktoberwoche blieb sie den ganzen Tag über in ihrem Zimmer.
Liebes, mach auf, ich bringe dir das Abendessen.
Ich gehe jetzt.
Kathy, was soll das heißen?
Sie hatte ihr hübsches Reisekleid an, mit der mit schwarzen Samtaufschlägen und großen Jettknöpfen verzierten Jacke. Dazu trug sie einen breitrandigen Strohhut.
Ich habe es dir ja schon gesagt.
Nein.
Du hast eben nicht zugehört. Aber das ist gleichgültig.
Ich kann das nicht glauben.
Ich kümmere mich einen Dreck darum, was du glaubst. Ich gehe.
Die Kinder.
Wirf sie in einen deiner blöden Brunnen.
Kathy, du bist krank. Du kannst nicht einfach fortgehen. Von mir fortgehen. Doch nicht von mir fort.
Ich kann alles. Jede Frau kann dir alles antun. Du bist ein Trottel.
Adam packte sie bei den Schultern, stieß sie zurück ins Zimmer, griff den Schlüssel, warf die Tür zu und schloss von außen ab. Das Ohr an der Tür blieb er stehen. Eine hysterische Schwäche breitete sich wie Gift in ihm aus. Drinnen wurde eine Schublade aufgezogen.
Sie bleibt.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Harry Kahn. Folge 6. Komposition: Stephanie Nilles. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2021.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Lucia von Bredow. In meinem Podcast Mammut erzähle ich euch von meiner Suche nach Antworten, nachdem ein Mord in meiner Familie passiert ist. Am 22. Oktober 2021 klingelt spät abends mein Telefon. Meine Tante Anita ist dran und sagt mir, dass mein Vater und meine Schwester tot sind. Ermordet in ihrer Wahlheimat Paraguay. Mammut ist ein Podcast über Legenden, über Deutsche in Paraguay und ein Mammut, das Oscar heißt. Eines vorneweg. Wir werden hier nicht zusammen herausfinden, wer die Tat begangen hat. Das hier ist die Geschichte meines Vaters, meiner Schwester, meiner Familie und es ist meine Geschichte. Mammut findet ihr in der ARD-Audiothek.